Ich freue mich, dass wir noch zusammen sein können zu einem Thema, das uns alle doch auch immer wieder beschäftigen muss, dem Worte Gottes. Und die Frage ist einfach, um die es heute geht, was sagt Gottes Wort eigentlich über sich selbst? Da haben wir zuerst einmal die Aussage, Gottes Wort ist ewig. Psalm 149, Vers 89 bekennt, Herr, dein Wort bleibt ewiglich. Jesaja 40 ist eine ähnliche Aussage und dann natürlich die Worte Jesu, Himmel und Erde wird nicht vergehen, meine Worte aber Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist immer noch mal wichtig, weil wir daraus merken, es geht Gott um mehr als nur unsere Zustimmung, als nur eben eine gewisse Aufmerksamkeit, die wir erheischen. Nein, Gott geht es um das Ganze. Sein Wort ist sozusagen die Fülle des Daseins. Das Zweite, Gott selbst spricht sein Wort durch die Schreiber der biblischen Bücher. Das ist auch interessant, dass Gott sich Menschen bedient, um sein Wort an den Mann und an die Frau zu bringen. So heißt es, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch, 2. Mose 17. Oder das Diktat der 10 Gebote. Und alles, was in diesem Zusammenhang geschieht, da heißt es dann auch, geschah das Wort des Herrn. Und das ist eben eine interessante Formulierung, die im Alten Testament immer wieder kommt. Was ist mit Gottes Wort? Es geschieht. Es heißt also nicht einfach, Gottes Wort, das ist mal zu hören, das redet irgendeiner, sondern es geschieht. Und wenn es geschieht, dann ist damit gesagt, es findet in unserer Mitte statt. Jeremia erhält von Gott den Befehl, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Immerhin. Hesekiel schreibt auf, was Gott ihm befiehlt. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen, nämlich die Leute, die auf Gottes Wort nicht hören wollen. Und es ist dies das Wort des Herrn, das geschah zur Zeit eben auch, als der Prophet dann in Aktion trat. Immer wieder kommt dies also vor, dass es geschieht, und zwar mittels Menschen, die Gott ausersehen hat und die nun in seinem Auftrag die Botschaft verkünden sollen. Warum ist das so? Das ist auch wichtig, wenn wir in die Geschichte der Religion schauen. Da gibt es das eigentlich gar nicht, dass Gott durch Menschen redet. Und wenn er das hier tut, da zeigt sich etwas über das Wesen Gottes. Gott ist ein Gott der Zuwendung. Gott ist ein Gott, der sich auf uns einlässt und uns annimmt. Und das macht eben auch die Sache so deutlich. Und dann kommt eben dieses Wort, was sehr häufig im Alten Testament sich findet, so spricht Jahwe. Da kommt da nochmal diese Betonung. Wenn er jetzt spricht, dann spricht er durch einige, die er beauftragt. Aber das sind nur Mittler, das sind nur Übermittler. Während Gott selbst der Autor ist und wir die Empfänger sind. Das Neue Testament bezeugt rückblickend das Reden Gottes durch die Propheten. Danach sind auch deren Bücher Gottes Wort. Hebräer 1 ist das deutlich zu hören in Vers 1. Jesus Christus bestätigt das dann auch Lukas 4, Vers 16. Sie kennen doch diese Geschichte, wo Jesus eben dann sagt, ja bitte, wenn ihr fragt, wann geschieht das, was du verkündest, und dann sagt er doch, es geschieht jetzt gerade, indem ich zu euch rede. Die Verse 16 bis 21. Und er weist darauf hin, dass in ihm Jesaja 61 erfüllt ist. Das ist wichtig zu sehen, dass hier die beiden Testamente ineinander zusammengefügt sind. In Lukas 4 kommt zum Ausdruck, was in Jesaja 61 angekündigt ist. Johannes 17, Vers 6 verdeutlicht, dass Gott im Neuen Testament durch seinen Sohn zu den Aposteln redet und damit auch durch deren Schriften. Gott inspiriert durch seinen Heiligen Geist Menschen mit seinen Gedanken und erfüllt sie mit seiner Kraft, damit sie Gottes Wort sagen und daher auch schreiben können. Wir sehen das ja sehr deutlich an der Art, wie die Apostelgeschichte damit umgeht. Da wird das ja sehr klar eben auch zum Ausdruck gebracht. Gott redet durch den Apostel und durch die Apostel und damit kommt sein Wort bei den Menschen an. Denn das ist ja auch wichtig, dass wir Menschen dieses Wort Gottes mitbekommen und hören. Und gemäß 1. Korinther 2, Vers 6 bis 13 schreibt Paulus das, was Gott ihm durch seinen Heiligen Geist offenbart hat. Nur so kann Paulus wissen, sagen und schreiben, was ihm von Gott geschenkt ist. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Sie können sie ja zu Hause mal nachlesen. 1. Korinther 2, Vers 6 bis 11. 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17 ermahnt Paulus seinen Schüler, den Gemeindeleiter Timotheus, bei der Heiligen Schrift zu bleiben. Die Heilige Schrift ist hier im griechischen Text formuliert als bei den heiligen Buchstaben zu bleiben, die ihn durch den Glauben an Jesus Christus weise machen kann zum Heil. Und hier kommt eben vor allem, warum redet Gott eigentlich? Er redet ja nicht, um uns zu unterhalten, weil er denkt, ach, jetzt will ich mich mit den Leuten, die ich gut finde, will ich mich mal ins Gespräch versetzen. Nein, er redet, um das Heil, um unser Heil in unser Leben hineinzutragen. Und umgekehrt natürlich auch Gericht zu tragen in unser Leben. Und es heißt dann eben, dass die Schrift das kann, weil, und jetzt kommt es, alle Schrift von Gott eingegeistet ist und zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit nützt. Sie kennen diese Stelle, wo das sehr klar ausgedrückt ist. Aber auch Petrus bezeugt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, dass der Geist Christi durch die Propheten die Gnade für die Empfänger des Briefes geweissagt, sowie die kommenden Leiden des Christus und die darauf folgenden Herrlichkeit bezeugt hat. Das ist jetzt auch wichtig. Es geht nicht nur dass Gott uns immer wieder schön vormacht, wie herrlich alles sein wird, sondern es kommt eben auch der Gedanke, die Gemeinde Jesu Christi muss auch leiden. Und auch dazu wird geschrieben. Das ist heute ganz weit weg. Wer denkt schon daran, dass es auch ein Leiden gibt um Christi willen? Aber die Bibel ist voll davon. Wenn Sie die Briefe lesen, werden Sie das deutlich merken. Da steht dann eben an vielen Stellen, wo das gesprochene Wort Gottes schriftliche Form angenommen hat. Der Bogen spannt sich dann von den Schreibern des Alten zu denen des Neuen Testaments. Also diese Brücke zwischen Altem und Neuem Testament wird von Gott selbst für uns geschlagen. Das Evangelium von Jesus Christus ist immer wieder zu hören und es ist damals auch aufgeschrieben worden. Im zweiten Brief betont Petrus Kapitel 1 den göttlichen Ursprung prophetischer Rede. Was also von den Propheten gesagt wird in der Bibel, ist nicht Menschenwort einfach, sondern es ist eine göttliche Rede. Menschen konnten das nicht aus eigener Kraft hervorbringen, sondern vom Heiligen Geist getrieben und getragen haben sie von Gott geredet und geschrieben. Und nun der dritte Gedanke. Gott macht seine Schreiber nicht zu seelenlosen Werkzeugen. Das ist ganz wichtig, weil wir daraus etwas Entscheidendes sozusagen über Gottes Pädagogik lernen. Wie geht Gott mit seinen Menschen um? Gott lässt sich herab. Sein Wort nicht in unverstehbarer himmlischer Sprache zu belassen, sondern in menschlicher Sprache verstehbar zu machen. Und das ist eben interessant, wenn Sie die verschiedenen Schriftsteller in der Bibel nehmen, dann haben sie alle ihre Eigenart. Es ist nicht so, dass die alle so 0815 immer dasselbe machen, sondern jeder hat seinen Stil und Gott geht auf diesen Stil ein und wirkt auch durch diesen Stil. Und so ist Gottes Wort Alten Testaments in hebräischer und teils auch in aramäischer und Gottes Wort Neuen Testamentes in griechischer Sprache geschrieben. Das ist doch immer wieder verblüffend, wie weit Gott sich herablässt, auf unsere Welt hier eintaucht und damit auch deutlich macht, wer er für uns sein will. Er lässt sein Wort in verschiedener Weise zu Papier bringen. Demgemäß sagt Petrus von Paulus, 2. Petrus 3, Vers 15, Paulus schrieb euch gemäß der ihm gegebenen Weisheit. Das ist ein sehr schönes Wort, weil man daraus erkennen kann, der Petrus, der hat manches vielleicht auch nicht so ganz klar verstanden, was der Paulus dann geschrieben hat, aber dieses Wort des Paulus ist eben wichtig, denn Paulus schrieb euch gemäß der ihm gegebenen Weisheit. In Lukas 1, Vers 1 bis 4 zeigt sich das von Gott genutzte historische Interesse des Lukas. Da fängt er ja an und beschreibt, warum er jetzt die Ereignisse aufschreibt, wenn dieser nun von sich bekennen darf, dass er alles von Anfang an genauestens erkundet und aufgeschrieben habe. Und Johannes, dafür 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 4 von sich sagen, dass er als Zeuge schreibt, was er gehört, gesehen und betastet hat. So weit geht das also. Er hat das nicht nur mal so gehört, sondern er war so mit den Leuten, mit denen er ja auch zu tun hat, zusammen, dass sein Wort eben geradezu angreifbar wurde. Das ist eben interessant. Und Paulus betont 1. Korinther 11, 23 und 15, 1, dass er weitergegeben hat, was er empfangen hat. Sie kennen diese Stelle im Zusammenhang mit der Einsetzung des Abendmahls, aber nachher auch nochmal bei der Aufzählung der Ereignisse der Endzeit, wenn der Herr wiederkommt. Und da wird deutlich uns klar gemacht, um was es hier geht. Es geht um die Weitergabe dessen, was die Schreiber empfangen haben. Es geht nicht darum, dass wir mehr da hineinlegen. Das hat es ja in der Kirchengeschichte auch immer wieder gegeben, dass Leute mehr in das Wort hineingelegt haben, als da wirklich drin stand. Aber darum geht es hier nicht. Dann kommt der vierte Gedanke. Gott bestätigt die Wirkkraft seines Wortes. Psalm 33, Vers 9, haben wir das schon gehört. Die Wirkkraft, die Schöpfungskraft des Wortes Gottes, durch das alles, was existiert, geschaffen ist. Ja, so kann sein Wort Kranke von dem Tod retten. Psalm 107, Vers 20. Gott sagt von seinem Wort, dass ihm gelingen wird, wozu er es gesendet hat. Und vergleicht es, Jeremia 23, 29, mit Feuer und einem Felsen zerschmetternden Hammer. Das ist auch interessant. Gott hat da keine Zurückhaltung, wenn es darum geht, uns ganz klar zu machen, wie wichtig sein Wort für uns ist. Gottes Wort als Samen, das ist eben wichtig und spielt auch bei Johannes 6 eine Rolle. Und dann natürlich bei der Auferweckung des Lazarus. Warum hat Jesus das gemacht? Er hat doch nicht alle Leute einfach aus dem Tod rausgeholt. Er hat es gebracht, um etwas zu zeigen. Denn was ist mit diesem Lazarus? Er ist schon am Verwesen. Ist ja nicht so witzig, ne? Der hat schon richtig gestunken. Und da kommt Jesus und spricht diesen stinkenden Leichnam an. Komm heraus, ruft er ihm zu. Und das ist auch verblüffend. Jesus macht nicht irgendwelche besonderen Symbole und Zeichen, um das noch zu unterstreichen, was er gesagt hat, sondern er ruft einfach, komm heraus. Und was passiert? Die Augen trauen kaum, das wahrzunehmen. Es passiert wirklich, dass er herauskommt. Das ist eben eine ganz erstaunliche Sache. Das nächste ist dann, dass im Neuen Testament auch trinitarisch geredet wird vom Worte Gottes. Und das ist auch wichtig. Wenn Sie die drei Glaubensbekenntnisse in unserem Gesangbuch einmal lesen, werden Sie feststellen, das ist doch merkwürdig. Hier wird zunächst von Gott geredet als dem dreieinigen Gott. Aber was dann kommt, ist spannend. Und dann wird das hinein übersetzt in unser Leben. Und Luther hat das im kleinen Katechismus noch weiter zugespitzt. indem er dann auch gesagt hat, dass, was hat Gott gemacht? Er hat mich geschaffen, er hat mich gewonnen, er hat mich eben neu gemacht und so weiter. Das wird dann noch ausgedrückt. Also das heißt, Luther versteht, dass das Heil des Menschen nicht losgelöst werden kann von dem Glauben an den dreieinigen Gott. Das ist für uns heute eine ganz zentrale Erkenntnis. Denn wie viele Christen reden heute davon, was heißt trinitarisch? Ich habe dazu ein interessantes Beispiel. Ich habe ab und an darf ich, wenn ich in Krelingen bin, dem geistlichen Rüstzentrum, dort auch predigen. Und dann kriege ich einen Brief von jemandem, der da irgendwo aus der Gegend in dem Gottesdienst war, und er schreibt mir, ja, das war ja alles schön, was Sie gesagt haben, aber Sie haben dreimal das Wort trinitarisch erwähnt. Das ist nicht biblisch. Das ist römisch-katholisch. Ja. Nicht also, und daran habe ich nochmal wieder gemerkt, und ich weiß das auch von vielen evangelikalen Christen, dass für sie die Dreieinigkeit eine fragwürdige Sache ist. Nein, die Dreieinigkeit ist ganz zentral für unseren Glauben. Wer die Dreieinigkeit nicht mehr bekennt, der verrät etwas Entscheidendes. Und es ist wichtig, dass wir das auch in unseren Gottesdiensten immer bekennen, den dreieinigen Gott in Gestalt der verschiedenen Glaubensbekenntnisse. Das ist nicht also so, man sagt, naja, die Kirche hat sich da was ausgedacht. Nee, da ist mehr drin. Wir hören das Wort Gottes und dann, ich sage dann immer gerne, dass wir jetzt mit dem Glaubensbekenntnis auf Gottes Wort antworten. Und wenn wir darauf geantwortet haben, kommt die Predigt. Und die Predigt richtet wieder alles aus auf den dreieinigen Gott. Das ist also eine ganz zentrale Sache in unserem gottesdienstlichen Handeln. Ja, im Neuen Testament wird trinitarisch vom Worte Gottes gesprochen. So sagt Jesus, Johannes 17, Vers 8, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Aha, was der Vater dem Sohn gegeben hat, hat der Sohn weitergegeben an die Seinen. Und dabei ist zu beachten, dass das hier gebrauchte griechische Wort auch Sache heißt. Das ist ganz spannend. Das Wort Rhema, das auch in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, meint nicht nur die Worte, sondern meint auch die Sachen. Und daran merken Sie schon, das Wort ist mehr als nur das, was man da hört, was da einem zugetragen wird. Das ist alles die Wirklichkeit Gottes. Das unterstreicht die Wirkkraft der Worte des dreieinigen Gottes. Die Wirkkraft des Wortes Gottes in der missionarischen Verkündigung schildert Apostelgeschichte 19, Vers 20. So wuchs das Wort durch die Kraft des Herrn und wurde wirkmächtig. Das ist doch eine tolle Formulierung. Das Wort wächst. Es ist eine lebendige Sache, die von Gott ausgeht, und er macht, dass diese Sache weiter wächst. Etwa auch bis hier in unsere Gemeinde hinein wächst dieses Wort. Und das sollen wir immer und immer wieder uns klar machen. Es ist eine ganz lebendige Angelegenheit. Paulus bezeichnet das Wort Gottes als Schwert des Geistes. Epheser 6, Vers 17. Und Hebräer 11, Vers 3 beschreibt die Schöpfungsmacht des göttlichen Wortes. Hebräer 4, Vers 12 nennt es lebendig und wirkkräftig. Die Tatsache, dass das Wort Gottes über so viele Jahrhunderte so viele zum rettenden Glauben gebracht hat, beweist doch die Wahrheit des Satzes von der Neuschöpfung in Jakobus 1, Vers 15. Er hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit. Gott hat uns geboren. Und zwar wodurch? Durch welches Mittel? Durch sein Wort der Wahrheit. Und deshalb, wo dieses Wort erschallt, da sind wir an der richtigen Stelle. Die Tatsache, dass das Wort Gottes über so viele Jahrhunderte so viel gerettet hat, zeigt doch, dass da was dran ist. Und es ist so schade, dass heute so viele Leute nicht mehr daran glauben oder es nicht mehr voll ernst nehmen. Ach ja, da gibt's ja auch noch die Christen, ne? Und diese Christen, naja, komische Leute oder so. Da kommt nicht mehr diese Begeisterung, die ursprünglich auch mal in dem Wort Gottes steckt, die auch hier in Europa die Menschen fasziniert hat. Das ist verloren. Er hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit. Ja, also, damit kommen wir zum fünften Punkt. Gott personifiziert sein Wort in seinem Sohn Jesus Christus. 1. Korinther 8, Vers 6 und Kolosser 1, Vers 16 wird Jesus Christus als Schöpfungsmittler vorgestellt. Johannes 1, 1 bis 3 wird dem ewigen Logos, dem Tatwort, die Einheit mit Gott bestätigt und betont. Alles ist durch den Logos geschaffen. Alles. Alles, was wir sehen, was wir heute erleben, kommt von ihm. Das ist für mich sehr faszinierend geworden. Denn wir denken doch sonst, ach ja, da gibt es ja auch noch die Kirche und da gibt es noch die Rede vom göttlichen Wort. Aber das ist doch viel mehr, was da geschieht. Da geschieht, dass wenn wir Weltgeschichte und Gottesgeschichte vergleichen, wir sagen müssen, die Weltgeschichte ist tiefgreifender als das, was wir in der tagespolitischen Geschehnis erleben. Das ist doch die wichtigste Sache vielleicht für uns, dass Gottes Geschichte ist mehr als die ganze Menschheitsgeschichte. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir das auch. Sie fängt ja an mit der Schöpfung und sie endet am Ende mit der Vollendung. Und damit ist schon klar, die Bibel ist eben mehr als nur das menschliche Reden. Und Johannes 1, Vers 14 wird klar, dass dieses ewige Schöpfungswort der ewige Gottessohn ist, der um unseretwillen Fleisch geworden ist. Nicht wahr, wenn man hört, das Wort, was für die Griechen anstößig war, denn Worte sind weniger als Taten. Aber das Wort ist Fleisch geworden. Hier. Und was hat es gemacht? Es hat in unserer Mitte gelebt und hat sich hier beheimatet, hat hier gezeltet, war hier bei uns. Dieses Wort Johannes 1, Vers 14 ist das grandioseste Bibelwort, das ich kenne. Weil hier zwei Welten zusammengespannt werden, die eigentlich gar nicht viel oder gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, Es ist wichtig, dass das Wort des Vaters im Sohn personifiziert ist. Und deshalb hat aber das Wort Jesu auch Gerichtscharakter, Johannes 12, Vers 48. Und wenn Paulus sagt, Christus redet in mir und damit sein mündliches sowie sein geschriebenes Wort meint, 2. Korinther 13, Vers 3, dann zeigt sich, dass das wahre Wort Gottes kein toter Buchstabe ist, sondern auch in seiner schriftlichen Gestalt lebendiges Schöpfungswort. Paulus betont das auch zudem Galater 1, Vers 12 mit dem Verweis auf die Herkunft seiner mündlichen und schriftlichen Lehre aus der Offenbarung Jesu Christi. Ja, alles, was in der Bibel steht, ist Offenbarung Jesu Christi. Und daher drängt das Wort Gottes in die lebendige Predigt, wie es in Römer 10, Vers 14 folgender heißt. Und da hat die lutherische Kirche etwas ganz Entscheidendes bewahrt, dass nämlich die Predigt eine anschauliche, übersetzende Wirklichkeit ist, die in die Gemeinde hineintrifft. Und deshalb sollte Predigt nie langweilig und trostlos sein, sondern sie soll eben immer auch das zum Ausdruck bringen, um was es hier geht. Ja, dann kommt Nummer 6. Gott offenbart sein Wort zur Rettung der verlorenen Menschheit. Jetzt kommt es, wozu das Ganze geschieht. Johannes 20, Vers 31 wird das Ziel des gesprochenen und geschriebenen Wortes Gottes definiert. Dieses ist geschrieben, damit du glaubst, dass Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes, und ihr als Glaubende lebt habt in seinem Namen. Das ist am Ende des Johannesevangeliums im Kapitel 20 ja wunderbar ein für alle Mal klar gemacht. Was will die Bibel? Sie will uns das deutlich machen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und als Glaubende an ihn haben wir das ewige Leben. Uns ist das Wort dieses Heiles gesandt, das heißt vom dreieinigen Gott. Und demgemäß heißt es 2. Korinther 5, Vers 19, Gott hat in unserer Mitte das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Das ist keine blasse Rede, sondern das ist ein Fakten der Rettung schaffendes, folgenreiches Wort geschehen. Und daher schreibt Petrus, 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Da ist das noch einmal sehr klar. Und dann der 7. Punkt, der letzte. Gott eröffnet sein Wort durch den Heiligen Geist. So verheißt der Auferstandene seinen Jüngern, ihr werdet die Dynamis des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist jetzt eben der sehr entscheidende Schlusspunkt, dass der Auferstandene deutlich macht, ihr werdet diejenigen sein, die die Dynamis, die ganze Kraft, die Schöpfungskraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Liebe Gemeinde, der Protestantismus, das habe ich mal von meinem Lehrer Beierhaus gelernt, der mal in einer Vorlesung sagte, dass eigentlich der Heilige Geist im Protestantismus der Neuzeit kaum eine Rolle gespielt hat. Und eigentlich erst durch die charismatische Bewegung neu aufgetaucht ist. Das ist tragisch und aber auch gefährlich. Denn ohne Heiligen Geist geht nichts. Und auch wenn wir hier jetzt das Wort Gottes hören, wodurch wird das denn in unsere Herzen hineintransportiert? Doch durch den Heiligen Geist. Er ist es, der immer und immer wieder am Werk ist in unseren Gottesdiensten. Und deshalb ist das auch so wichtig, das hier festzustellen. Der Pfingstbericht zeigt, dass der Glaube an das Wort erst durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Apostelgeschichte 2: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. 1. Korinther 2, Vers 10. Also im Gottesdienst. Und so setzt sich auch die Menschwerdung Christi fort. Er ist damals auf der Erde gewesen und er sendet dann Leute, indem er ihnen den Heiligen Geist vermittelt. Und damit wird deutlich, eine christliche Gemeinde ist dann christliche Gemeinde, wenn sie dieses Zeugnis annimmt. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Allein der Geist Gottes ermöglicht das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, dem Sohne Gottes. Und so ist unsere Gewissheit eine Gewissheit im Heiligen Geist. Wir sind Christen, aber dass wir Christen sind, das bewirkt der Heilige Geist in uns. Und dadurch wissen wir, wir sind in den dreieinigen Gott integriert. Und das merkt man ja auch, wenn man betet, wenn wir dran denken, dass beim Beten, Römer 8, wenn ich nichts mehr zustande bringe, wer springt für mich ein? Der Heilige Geist. Er formuliert die Gebete und Christus transportiert sie, nämlich wohin? In die Gegenwart Gottes. Mein Gebet, ein Bestandteil innergöttlicher Rede. Das ist das wunderbare Ergebnis, das wir hier zur Kenntnis nehmen dürfen. Ja, wir dürfen also erkennen, die Bibel lässt keinen Zweifel, dass Gott ihr Autor ist. Ich habe das an diesen paar Punkten versucht, ein bisschen deutlich zu machen. Und der Heilige Geist, der das Wort im Menschenköpfen und Menschenherzen hineinpflanzende ist. Also, Gott ist immer am Werk. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann kommt er und ist in unserem Gottesdienst lebendig gegenwärtig. Und deshalb sollten wir als Christen auch keinen Gottesdienst versäumen, sondern immer treu mit dabei sein. Ja, ihr Lieben, das war so ein kurzer Überblick über das, was ich da mal zusammengestellt habe und was eben auch eine wichtige Sache ist, um zu verstehen, wer bin ich? als ein Christ. Denn manche Leute, die nehmen das eben auch gar nicht mehr richtig wahr, was das ist, was das heißt, Christ zu sein. Wir haben es heute wieder ein Stück weit besser kennengelernt.